Liebe Geschwister, liebe Gäste, wir wünschen euch zu diesem gemeinsamen Sabbat-Gottesdienst reichen Segen, Frieden, Ruhe im Herzen und gute Besinnung auf das, was uns der Herr in seinem Wort zu sagen hat. Lasst uns sein Wort hören. Ich lese aus dem Markus-Evangelium. Es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren, wie er in das Haus Gottes zur Zeit Abiatars ging, des Hohepriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr, auch über den Sabbat. Lass uns nun gemeinsam niederknien und den Herrn des Sabbats anbeten.
Unser Heiland, unser Vater im Himmel, wir knien vor dir nieder, weil wir dich loben und preisen und anbeten möchten. Der du Stärke und Ehre, die Liebe bist. Herr Jesus Christus, du hast uns heute den Sabbattag geschenkt, damit wir ausspannen dürfen, damit wir tanken dürfen für die neue Woche, damit wir gefüllt werden mit deinem Geist, der uns führt und leitet. Vater im Himmel, schenke uns jetzt Ruhe und Frieden. Sei mit deinem Geist über uns, dass wir aufnehmen, was du uns zu sagen hast. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für alle Geschwister weltweit, dass du bei ihnen bist, dass du sie schützt und behütest und deinen besonderen Segen auf sie legst.
Ja, herzlich willkommen allen unseren lieben Gästen, unseren Geschwistern. Es ist schön, dass wir wieder Sabbat feiern können. Ich darf euch dazu auch gleich sagen, dass wir ab kommenden Sabbat wieder normal Gottesdienst in Anführungsstrichen feiern dürfen, also mit weniger Abstand und dass das dann aufgehoben ist. Ja, wir haben heute um 14.30 Uhr haben, bitte? Oh, das ist völlig daneben vorbeigegangen an mir. Ja, bitte singt erstmal.
Singet ihm ein neues Lied, der uns aus aller Not in seine Liebe rief. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit. Ich komm. Selbst gesagt, der Vater hat euch lieb, darum seid unverzagt, stellt euch auf meinen Sieg. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit. Ich komm. Wer meiner Kraft vertraut, wird meine Wunder sehen und meine Herrlichkeit wird allzeit mit ihm gehen. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit. Ich komm. In der Welt habt ihr Angst, doch ich hab sie besiegt. Wer meinem Namen traut, der ist es, der mich liebt. Freuet euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit.
Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr den Dienst tut und dass wir wenigstens noch Musik haben. So ist es. Man ist schon durch den Lockdown schon völlig daneben mehr. Ja, wie gesagt, ich darf euch nochmal sagen, wir werden wieder langsam zur Normalität kommen beim Gottesdienst ab kommenden Samstag. Und heute darf ich euch einladen um 14.30 Uhr Afrika im Lockdown. Ich werde da euch einen Bericht geben über Tansania, wo ich 3 Monate sein durfte letztes Jahr. Bruder Wolfgang Dorn wird am 12.06. unter uns sein. Das könnt ihr euch schon mal vormerken. Ich darf auch jetzt den Jakob Bartke herzlich begrüßen, der uns heute mit der Predigt dient. Das war's von meiner Seite. Wenn noch von euch irgendwelche Sachen sind, sind welche Meldungen, dann darf ich den Roland hier noch was sagen zum Missionskreis.
Wie ihr ja wisst, ist die geplante Initiative von der Gemeinde Schweinfurt aus, die Bergpredigt auf dem Marktplatz in Schweinfurt zu verlesen. Wir haben uns dazu getroffen, also vor einer Woche, und habe dann gleich am Dienstag angerufen beim Ordnungsamt, habe ihm erklärt, dass wir das beabsichtigen, was wir vorhaben. Ohne zu zögern hat er das gleich als Gottesdienst eingestuft und mir auch einen Platz zugewiesen am Marktplatz. Ich war erstaunt, ich habe sogar den Eindruck gehabt, dass er das irgendwie so begrüßt hat, ja, diese Überlegung und Absicht, und hat mir auch gleich dann 3 Termine vorgeschlagen. Und es waren ausgerechnet in dem Zeitraum, den wir auch überlegt haben, also Ende Juni, Anfang Juli. Jetzt stehen eigentlich noch 2 Termine offen, entweder Ende Juni oder Anfang Juli. Ich stehe jetzt hier und sage mal, ich bin nicht ganz entschlüssig, also welchen Termin wir wählen, aber da informieren wir euch dann auch. Dankeschön.
Ja, soweit von meiner Seite. Roland, du kannst gleich weitermachen mit der Lektion. Und ich wünsche Gottes Segen jetzt bei der Lektion. Lasst uns aber nochmal aufstehen und im Gebet davor sprechen. Vater im Himmel, wir wollen dir Dank sagen, dass wir die Lektion haben und dass wir dein Wort studieren dürfen. Bitte öffne uns jetzt den Geist und die Herzen, damit es in uns geht und wir danach tun, was du uns geboten hast. Amen.
Ja, wir sind immer noch mitten in unserem Thema die Verheißung Gottes ewiger Bund. Und heute wollen wir sprechen über das Zeichen des Bundes, wie viele Bünde ein bestimmtes Zeichen haben, so hat eben auch der Bund, den Gott schließt zwischen sich und seinem Volk, ein Zeichen. Und was das für ein Zeichen ist, lass uns mal zusammen die Bibel dazu aufschlagen. 2. Mose, Kapitel 31. Das ist genau genommen auch der Merktext, der hier am Anfang unserer Betrachtung steht. Nur nicht nur der Vers 16, auch der Vers 17. 2. Mose 31, Vers 16 und 17. Ich lese vor. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Nun werfen ja manche christliche Gruppen uns als Adventisten vor, dass wir noch den israelischen bzw. den jüdischen Sabbat halten. Und darum möchte ich mal mit euch kurz drüber nachdenken, was eigentlich das Neue Testament, genau genommen Paulus, über den Charakter eines wirklichen Juden aussagt. Was charakterisiert einen wirklichen Juden? Und da lese ich vor, oder jemand aus euren Reihen, Römer Kapitel 2, Vers 28. Römer Kapitel 2, Vers 28. Vielleicht hat jemand von euch mal diesen Text und würde ihn auch laut und deutlich vorlesen.
Denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist, auch ist das nicht eine Beschneidung, die auswendig am Fleisch geschieht.
Weiter?
Sondern das ist ein Jude, der es inwendig verbogen ist, und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Eines solchen Lob ist nicht aus Menschen, sondern aus Gott.
Gut. Also einen wirklichen Juden, schreibt Paulus hier, charakterisiert im Grunde genommen die Beschneidung des Herzens. Ein wirklicher Jude ist der, der inwendig Jude ist. Jetzt ist meine Frage, kann sich ein wirklicher Christ mit dieser Charakterisierung eines wirklichen Juden identifizieren? Ja, Kerstin?
Ja, denn ein wirklicher Christ lässt sich am Herzen beschneiden von Jesus Christus, und das hat Paulus selbst getan. Es ist nicht durch ihn geschehen, sondern es ist durch Christus selbst geschehen.
Bitte wiederhol es nochmal kurz, ich habe es mit der Maske nicht verstanden.
Ein wahrer Christ lässt sich wirklich am Herzen beschneiden durch Jesus Christus?
Ja.
Und das hat Paulus selbst getan. Er hat sich von Jesus Christus beschneiden lassen. Es ist nicht aus eigener Kraft geschehen, sondern durch Christus.
Genau. Und würde jetzt so ein wirklicher Jude, der am Herzen beschnitten ist, auf die Idee kommen, den Sabbat aus diesem Grund nicht mehr zu beachten, weil er am Herzen beschnitten ist?
Ich kann nur sagen, Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und nicht um es aufzuheben. Also, und es ist ein ewiges Bündnis. Mhm. Also, wir, ja.
Ja. Winnie?
Ja, aber die Juden extrem treu im Sabbat halten. Und trotzdem sind es heilsverlustig gegangen. Wie bringen wir denn das jetzt zusammen? entschuldigt, dass ich eine Frage stelle.
Ja gut. Wie bringen wir das zusammen? Schwester Rohr?
Man sieht nicht, wie ein Mensch sieht, sondern Gott sieht das Herz an. Und danach sollen wir trachten und nicht vergessen, was er uns vorgeschrieben hat, dass wir das halten, dann wird Gott uns auch nicht verlassen.
Die Christel hinter dir. Ja.
Der Sabbat ist ja schon vor der Beschneidung eingesetzt worden, schon vom Paradies. Und die Beschneidung war ja nur ein Zeichen für das Volk Israel, ein Bund. Für alle Völker damals, weil sie ja auch ja, ein Missionsvolk sein sollten. Deswegen kam die Beschneidung.
Ja, also der Sabbat, vielleicht vergleichbar mit der Beschneidung, wie du sagst, ein Zeichen für das, was eigentlich vorher innerlich geschehen ist. Ja. Paul?
Der Sabbat wird ja immer gern als Zeichen, wie wir jetzt auch gelesen haben, der Juden mit Gott hergenommen. Aber der Sabbat, vergessen wir immer dabei, das ist eigentlich ein Teil der 10 Gebote. Wir können nicht 9 Gebote halten und das eine Gebot, weil uns das jetzt hier nicht in den Kram passt, das legen wir auf die Seite. Das ist nicht der Sinn, was Gott damit beabsichtigt hat. Freilich, es wird immer gern hergenommen, ja, der Sabbat ist ja für die Juden gemacht worden und wir sind ja keine Juden mehr. Ja, aber das ist nicht, dann gehen wir ja her und sagen, die 10 Gebote sind 9 Gebote, die lassen wir stehen, die akzeptieren wir, aber das eine Gebot tun wir weg und meinen dann, das ist in Ordnung. Aber das ist dann wieder unsere Denkweise und so denkt Gott nicht.
Ich habe zu Beginn des Gottesdienstes aus Markus vorgelesen, die Begebenheit, wie Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch ein Kornfeld gegangen ist. Seine Jünger haben, ihr wisst, Ähren begonnen auszuraufen und zu essen. Und jüdische Pharisäer haben sich daran gestört und haben Jesus daraufhin zurechtgewiesen. Und Jesus hat bekanntlich geantwortet schließlich, dass der Sabbat, der Mensch nicht für den Sabbat gemacht ist, sondern dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist. Jetzt ist meine Frage an euch, das war doch ein jüdischer Pharisäer, der Jesus zurechtgewiesen hat. Warum hat dann Jesus nicht damit geantwortet und hat gesagt, dass der Sabbat nicht für den, dass der Jude nicht für den Sabbat gemacht ist, sondern der Sabbat für den Juden. Warum hat er es nicht so gesagt? Da hat er mit dem Juden gesprochen.
Er hat ja nicht gesagt, er ist für den Juden gemacht, er hat gesagt, das ist für den Menschen gemacht. Also ganz klar, er bezieht es eben nicht nur auf die Juden.
Offensichtlich. Ich denke, das hat seinen ganz wichtigen Grund, dass Jesus eben nicht gesagt hat, dass der Jude nicht für den Sabbat gemacht ist, sondern der Mensch, ja, ist nicht für den Sabbat gemacht. Es hat seinen Grund und seine Bedeutung. Ja. Ja, Inge?
Also ursprünglich, Adam und Eva haben keine 10 Gebote gebraucht. Die haben tiefe Gemeinschaft mit Jesus Christus gehabt im Paradies und ja, wussten einfach, was das Richtige ist. War in ihr Herz geschrieben. Brauchten es noch nicht beschnitten haben, sondern es war reingeschrieben. Das ist halt im Laufe der Zeit verloren gegangen und ich denke mir, es ist nicht nur der Sabbat, der angegriffen ist. Es sind ja sämtliche Gebote, ob das die Ehre den Eltern gegenüber ist, ob das der Ehebruch ist, ob das das Begehren ist. Ja. Und es wird ja vieles in Frage gestellt, inwieweit es noch Gültigkeit hat. Oder ob nicht der Mensch selber bestimmen kann, was er tut und was er lässt. Und die einen, die sagen, es ist überhaupt nicht notwendig, einen Feiertag zu haben. Das gilt für uns nicht. Die anderen sagen, oh ja, ja, der Sabbat ist wichtig, aber der Sabbat ist der Sonntag. Mhm. Also ich denke mir, wenn man wirklich ehrlich vor Gott ist und ehrlich den Weg finden will, dann findet man ihn und dann sucht man das auch. Und dann muss man nicht irgendwelche Gründe finden, ja, das ist ja nur für die Juden gemacht oder das ist ja nur da oder da. Mhm. Wenn man sich nicht an der Masse orientiert, sondern wirklich in Demut vor Gott kommt, dann wird das einem zeigen.
Das ist offensichtlich eine stets aktuelle Frage, ja, wie man mit dem, wo man weiß, dass es ja richtig ist, wie man mit dem, was man weiß, was richtig ist, umgeht. Besonders in Bezug auf den anderen, auf den Nächsten. Wie bringe ich ihm das bei? Wie vermittle ich ihm das? Simone?
Jesus sagte ihnen, dass er selbst der Herr über den Sabbat ist. Er sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Mhm. Und ihm war es wichtig, dass sie Barmherzigkeit übten und nicht Opfer. So hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Das war ihm wichtig. Mhm.
Genau. Wie schnell kann es passieren, dass man dann den Unschuldigen verurteilt mit seiner persönlichen Auffassung von dem, was richtig und nicht richtig ist? Das wäre, denke ich, immer wieder wichtig, darüber nachzudenken. Dieser Unterschied. Der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen. Das sind im Prinzip alle Gebote, für uns Menschen und nicht gegen uns Menschen gemacht sind. Und wenn wir dann in der Lage oder in der Situation sind, das Verfehlen des anderen wahrzunehmen oder das Vermeintliche aus meiner Sicht Verfehlen wahrzunehmen und den anderen deswegen zu verurteilen und zu richten, weil ich ja weiß, was richtig ist, ja, wie schnell macht man dann was falsch im eigenen Verhalten? Ja. Aber Gott selbst, wie gesagt, legt Wert darauf, dass der Sabbat beachtet wird. Und das zeigt sich auch in der Situation beim Volk Israel, als sie in der Wüste unterwegs waren. 5 Tage lang sollten sie immer nur aufsammeln für den einen jeweiligen Tag. Und am 6. Tag sollten sie aufsammeln auch für den 7. Ja. Jetzt frage ich mich oder euch, was hätte Gott jetzt von seinem Volk eigentlich oder was hat er erwartet? Was hätte Gott an seinem Volk jetzt gern gesehen, wie sie darauf reagieren? Paul?
Wir haben ja erlebt, als sie eben da die ersten 6 Tage gesammelt hatten, es gab ja auch bei den Juden Menschen, die da nicht so ganz drauf vertraut haben, ob Gott auch morgen wieder dieses Manna geben wird. Dann haben da teilweise eben mehr gesammelt, als sie gebraucht haben, weil sie gedacht hatten, na, das heben wir mal auf. Vielleicht ist morgen nicht so viel da oder morgen gar nichts da. Dann haben wir wenigstens noch was. Mhm. Aber was ist mit dem passiert, was übrig geblieben ist? Ist alles schlecht geworden. Also sie wurden eigentlich schon die ersten 6 Tage darauf vorbereitet, dass am 7., das, was sie am 6. Tag sammeln werden, auch über den 7. Tag halten wird. Mhm. Besseres Beispiel können wir gar nicht erwarten.
Hat noch jemand Gedanken? Ah ja. Kannst du ein bisschen weiter vortreten und lauter sprechen, bitte? Ja. Danke. Es gibt im Zusammenhang mit dieser Aufforderung, den Sabbat zu halten, auch die Aussage Gottes, damit ihr erkennt. Also haltet den Sabbat, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Meine Frage, welche Art von Erfahrung kann man dann machen, wenn es Sabbat wird und die Arbeit doch lieber bleiben lässt? Ich wiederhole nochmal, welche Erfahrung kann man machen, wenn es Sabbat wird und die Arbeit doch lieber bleiben lässt?
Also ich habe folgende Erfahrung gemacht. Ich habe am Sonntag LKW repariert, bei mir in der Halle. Da kam ein Mann mit dem Fahrrad vorbeigefahren, hat da gedreht und hat laut geschimpft, Sabbatgender. Und dieserjenige hat bei meinem Nachbarn gesagt, ja, der hält sich ja an gar nichts, von lieben Gott. Und dann hat mein Nachbar gesagt, ich glaube, du gehst weniger in die Kirche wie der Winnie da drüben. Der hält sich viel mehr an Gott als wir wahrscheinlich alle zusammen. Mhm. Und bei uns im Ort wissen sie, dass wir Sabbats nichts machen. Wenn die Leute zu mir kommen und wollen einen Bagger ausleihen, dann sage ich, was ihr am Sabbat mit dem Bagger macht, ist eure Sache. Aber ich gebe den dir am Sabbat nicht. Du kannst den bei mir am Freitag holen oder am Sonntag. Also die Leute wissen genau, dass Gott, dass Gottes Zeichen, der Sabbat, an erster Stelle oder ganz weit vorne bei mir steht, mhm, weil ich einfach Gott ehren damit will. Mhm. Und das ist bekannt.
Mhm. Wo besteht das Risiko, wenn man, jetzt die andere Frage, wenn es langsam Sabbat wird und ich denke, ach, das mache ich jetzt doch noch, das wäre wichtig, das muss ich noch unbedingt erledigen. Welche Art von Erfahrung kann man dann machen? Ja, Julian?
Ja, also dann wird es kein schöner Start in den Sabbat, weil dann wird es ein reines Gehetze und wenn ich meine Aufgaben nicht vorher erledige, dann werde ich nicht entspannt in den Sabbat starten können, sondern wird es ein Druck, dann wird es so eine Pflicht, die ich unbedingt erfüllen muss und dann werde ich nicht diesen erholsamen Effekt, den Gott für uns geplant hat mit dem Sabbat, erfahren können, weil ich dann wie so eine Last auf mir trage, die ich dann unbedingt vorher erfüllen muss. Mhm.
Welche Gefahr besteht dann unter anderem auch, wenn man so langsam, Evi?
Heiligung, Licht, Segen und Verheißung. Ja. Und wir schaden uns selber, wenn wir den Sabbattag nicht heilig halten.
Ja. Und die Gefahr besteht, wenn man mal angefangen hat, gewisse Dinge am Sabbat einfach zu pflegen, gewisse Arbeiten am Sabbat zu erledigen. Man gewöhnt sich dran und irgendwann kann es dahin führen, dass der Sabbat ein Sabbat von vielen ist, wie die andere auch. Ja? Ja. Mhm. Ja, es heißt doch, ja, ich mache Schluss, aber noch eine kleine Frage. Es heißt, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen, denn es ist der Sabbat des Herrn. Und der Sabbat ist das Zeichen seines Bundes. Warum sind eigentlich nicht die 6 Tage der Arbeit das Zeichen seines Bundes? Das ist doch ein gutes Zeichen, wenn jemand 6 Tage fleißig arbeitet. Warum hat Gott ja nicht gesagt, also wenn er 6 Tage fleißig arbeitet, das ist dann das Zeichen des Bundes? Und steht so nicht da. Warum? Warum ist es ausgerechnet der Sabbat, an dem sie ruhen sollten? Und wo, vielleicht noch eine Frage, woran erinnert das letztendlich auch? Oder was hat das mit dem Wesen des Evangeliums vielleicht auch zu tun? Ich lasse mal die Daniela sprechen, hat er gesprochen. Wir müssen dann Schluss machen.
Ja, also, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Der Sabbat ist halt, dort soll ich nicht nur ruhen. Am Sabbat soll ich mich auch mit Gottes Wort beschäftigen, soll mich mit seiner Natur beschäftigen. Also ich soll wirklich zur Ruhe kommen. Wenn ich 6 Tage arbeite, dann bin ich beschäftigt. Dann habe ich zwar trotzdem meine Zeit mit Gott oder ich sollte meine Zeit mit Gott haben, aber ich bin trotzdem sehr beschäftigt. Und der Sabbat sollte eigentlich der Tag sein, wo ich zur Ruhe komme. Nicht nur, dass ich schlafe und nichts tue, sondern dass ich mich auch bewusst mit demjenigen, der den Bund mit mir geschlossen hat, beschäftige.
Ja, ja, ja. Wenn ich die ganze Woche arbeite, ich muss Schluss machen, Winnie, dann bin ich natürlich geneigt, wenn was gelungen ist, zum Beispiel, genugtuend auf das zu schauen, was ich gemacht habe. Ja. Am Sabbat bin ich aufgefordert, auf das zu schauen, was der Herr gemacht hat. Ja. Das Evangelium, der Inhalt des Evangeliums ist doch das, ich finde in der Gedanke, in der Vision gut ausgedrückt, wir werden nicht gerecht durch die Werke des Gesetzes, sondern durch die Gnade Gottes. Und ich denke, der Sabbat ist dann vor allen Dingen Segen, wenn wir uns auf das besinnen, was der Herr in seiner Gnade für uns als seine Kinder gemacht hat. Möge in diesem Sinn der Sabbat immer wieder aufs Neue ein Segen für uns sein. Wolltest du noch was sagen, Winnie?
Ja, ganz wichtig ist das Erkennungszeichen. Ein Zeichen, sagt er. Jeder gibt sich ein Zeichen, die irgendeinen Bund geschlossen haben, woran man sie erkennt. Im Krieg die Zeichen an dem Panzer, am Flugzeug, damit man nicht das Flugzeug, das falsche, das eigene abschießt. Ja? Und so ist das bei Jesus. Jesus gibt uns doch nicht umsonst ein Zeichen, ganz gewiss, damit wir erkennbar sind. Das ist der Grund, wir sollen erkennbar sein vor der Welt. Genau. Und das segnet Gott in besonderer Weise.
Noch ein ganz banaler Vergleich. Ja. Ein Zeichen ist für einen selbst und ein Zeichen ist vielleicht auch für andere. Ja. Ein verheirateter Mann, eine verheiratete Frau, die einen Ehering als Zeichen hat, ja, ist es für andere ein Zeichen, Moment, er ist verheiratet. Ja. Und auch für mich, der mich daran, ich bin verheiratet. Möge Gott mit uns sein. Ja. Ich spreche noch ein Gebet. Lieber Vater, danke für die Gelegenheit, die wir wöchentlich haben, gemeinsam dein Wort aufs Neue zu betrachten. Lass uns das, was wir heute gehört und besprochen haben, es uns auch zu Herzen nehmen und darin fest werden. Amen.
Einen gesegneten Sabbat, ihr Lieben. Ich freue mich von Herzen, heute bei euch zu sein. Und wenn ich auf die Uhr schaue und wir unsere eine Stunde einhalten wollen, dann werde ich an dieser Stelle gar nicht viele Worte verlieren, sondern gleich einsteigen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn manchmal Dinge falsch laufen? Wenn ihr das Gefühl habt, da kommt immer noch was dazu, es kommt immer noch was dazu. Und dass es irgendwann so gefühlt auch zu viel wird. Ich wurde gebeten, ob ich nicht ein paar Worte zu meiner aktuellen Situation sagen kann. Und das kann ich hier mit einbauen. Wie ihr wisst, bin ich vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, wahrscheinlich schon 2 Monate, nominiert worden vom Nominierungsausschuss, eine neue Stelle anzunehmen des Jugendabteilungsleiters. Die Wahl ist erst am 4. Juli und bis dahin ändert sich gar nichts. Ich weiß nichts Neues, Es gibt nichts Neues. Es gibt von meiner Seite nichts zu erzählen, außer dass ich seitdem manchmal 70-Stunden-Wochen habe und mehr, weil ich eingearbeitet werde und pro forma schon alles, was nächstes Jahr und nach diesem 4. Juli Jugendarbeit heißt, mittlerweile auch über meinen Schreibtisch geht. Denn die Ordnung an dieser Stelle sagt, dass wenn jemand dort gewählt wird, er ab diesem Moment die Verantwortung übernimmt. Und das ist keine so tolle Situation. Normalerweise ist diese Nominierung und die Wahl sehr kurz hintereinander. Und in unserem Fall liegen einige Monate dazwischen und das macht es nicht leichter. Was auch immer da rauskommen wird, es ist mit vielen Veränderungen verknüpft. Wenn ich hier bleibe, ist alles gut. Wir haben ein Haus, meine Frau bekommt einen Tag später rein rechnerisch das Kind, aber wie ihr wisst, das kommt nicht nach Terminkalender. Gestern ist mein Auto wahrscheinlich das letzte Mal stehen geblieben und auf einen Schlag kommen Sachen über Sachen über Sachen und man denkt sich bloß, was soll ich noch machen? Momentan fahre ich einen kleinen Up, so einen Carsharing-Auto und ich weiß, jemand aus unserer Gemeinde fährt den auch. Und ich habe festgestellt, auch dieses Auto kann, wenn es muss, 180 fahren. Es geht alles drunter und drüber. Es ist unglaublich viel los. Und manchmal denkt man sich, kann es sein, dass in Zeiten, in denen man vielleicht besonders betet, in denen man sich besonders nach Gott ausrichtet, in denen man sagt, okay, lieber Gott, ich will dir alles hinlegen. Ich will keine Schrauben drehen. Ich will keine Telefonanrufe machen. Ich will nichts an dieser Stelle selber in die Hand nehmen. Ich will einfach nur darauf vertrauen, dass du weißt, was das Richtige für mich ist. Kann es sein, dass man in solchen Stellen, wo man vor Veränderungen steht, dass dann manchmal Dinge ganz besonders noch dazukommen? Und dass man sich eigentlich wünschte, dass genau in diesen Situationen alles andere mal abgehalten wird, nicht noch etwas passiert? Ich bin gespannt. Aber die Bibelgeschichte, die ich mit euch lesen will, die spricht von so einer stummen Frage. Von so einer Frage nach dem, wie kann das eigentlich sein? Und da will ich mit euch reinschauen. Ihr dürft alle, die eine Bibel dabei haben, und ich weiß, wir haben auch rumänische Gäste unter uns, und ich kann leider nicht rumänisch sprechen, aber von meiner Seite einen gesegneten Sabbat auch euch. Ihr dürft auch die Bibel aufschlagen, dann könnt ihr es wenigstens mitlesen. Und du darfst es mal ganz kurz auf Rumänisch noch sagen. Es ist das erste Königebuch, Kapitel 21. Genau, dann haben sie wenigstens den Bibelvers und können da ein bisschen mitlesen. Erste Königebuch, Kapitel 21. Wenn wir uns den Kontext dieser Geschichte hier anschauen, dann sind wir noch in der Zeit, in der Elia lebte. Und kurz davor war die Begebenheit, in der Elia am Berg Horeb dieses unglaubliche Erlebnis hatte mit den Baalspriestern, wo Isabel nach seinem Leben trachtet, wo er in die Wüste geht, wo er nicht mehr leben will. Eine ganz, ganz bewegte Zeit. Es steht alles vor einem Umbruch. Elisa ist schon derjenige, der sich ankündigt, aber noch nicht übernommen hat. Ganz, ganz spannende Situation. Man weiß noch nicht, was kommt. Es ist schon einiges in Bewegung, aber nichts Sicheres weiß man nicht. Und dann heißt es hier ganz einfach, nach diesen Ereignissen geschah Folgendes. Nabot, der Jesreeliter, hatte einen Weinberg in Jesreel, bei dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Nabot und sagte, gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Gemüsegarten daraus machen, weil er so nah an meinem Haus liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben oder, wenn es dir gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er wert ist. Spannend. Es geht um einen Weinberg. Was fällt euch ein zu diesem Wort Weinberg? Kennt ihr dazu Bilder aus der Bibel, in denen der Weinberg gebraucht wird, genutzt wird? Kommt euch der Weinberg irgendwo vertraut vor? Bei Noah? Das stimmt. Das steht ihm nicht so gut zu Gesicht. Aber bei Noah kommt der Weinberg auch vor. Er hat den angepflanzt und die Folgen davon tragen müssen. Ja. Mhm. Richtig. Dazu kann ich auch gleich noch was sagen über die Spezialitäten dieser beiden Begriffe. Ansonsten noch eine Meldung irgendwo, ja? Wie kommst du da drauf? Wie kommst du da drauf? Sehr schön. Was die Christel gerade erzählt hat, das stammt aus dem Jesaja-Buch. Jesaja Kapitel 5, das Lied vom unfruchtbaren Weinberg. Und genau das ist es. In diesem Gleichnis spricht Jesaja davon, dass der Weinberg das Volk Gottes ist. Und derjenige, der den Wein besitzt, Gott, alles darum tut, dass dieser Weinberg gute Frucht bringt. Im Bild gesprochen kümmert sich Gott um uns. Er baut eine Mauer außenrum, ein abgegrenztes Gebiet. In der Bildsprache erinnert uns das an Eden, an einen Platz, der abgegrenzt ist, in dem alles gut ist. Er entsteint den Boden. Er hat richtig, richtig Edelreben gepflanzt. Das Wort, was hier für Wein genutzt wird, das ist nicht ein normaler Wein, das sind Edelreben. Das ist eine ganz besondere Sorte, der Mensch. Wir merken also, wenn es um den Weinberg geht, dann ist dieser Vergleich Weinberg und wir, Weinberg und alle Gläubigen, eine Sache, die auf der Bildebene ganz nah beisammen liegt. Ich will diese Geschichte etwas abkürzen, denn ansonsten kommen wir nirgendwo an. Ahab sieht also diesen Weinberg, er liegt direkt vor seinem Palast und er will ihn haben. Ein Weinberg ist etwas viel Edleres als ein Gemüsegarten. Ein Weinberg bekommt enorm viel Sonne ab. Wir sind hier in der Weingegend. Alles hier an der Stufe zum Stauferwald, was eine südliche Ausrichtung hat, ist mit Weinreben bepflanzt. Ob man da drauf auch Gemüse anbauen kann, da bin ich ein Stück weit überfragt. Vermutlich würde das schon gehen. Aber es ist viel höherwertiger. Diese Weinberggegenden, die sind unglaublich viel wert. Jemand, der dort einfach einen Acker reinfurcht und dann versucht, dort irgendetwas drauf zu pflanzen, der macht nichts Gutes daraus. Der Ertrag ist lange nicht so hoch. Ahab sieht also diesen Weinberg, will seinen Kohlgarten darauf pflanzen und spricht mit Naboth. Und Naboth lehnt ab mit der Begründung, ich will doch nicht das Erbe meiner Väter weggeben. Und das, was er hier anspricht, das ist ein Gesetz. Ein Gesetz, in dem es hieß, dass die Israeliter, wenn sie in ihr Land ziehen, den Teil, ihr Erbe, nicht veräußern sollten. Das Land war unveräußerbar. Es konnte gar nicht verkauft werden. Wenn man es verpachtet hat, hat man es nach einigen Jahren wieder zurückbekommen. Das hatte mit dem Sabbatjahr, mit dem Jubeljahr zu tun und alles insgesamt, das, was eigentlich hinter dem Sabbat steht, und wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, das ist ein Prinzip, ein universales Prinzip, was unser Miteinander regelt, was sowohl ökologische Ruhezeiten, ökonomische, unveräußerbar und soziale Bedeutung hat. Sabbat und Land, unglaublich tief verwurzelt. Naboth sagt, ich kann es gar nicht weggeben. Und ich will es auch nicht. Ahab gefällt das nicht. Ahab ist auf einen Schlag beleidigt. Er zieht ab. Er geht nach Hause. Er geht in seine Kammer und er spielt beleidigt. Isabel, die Königin, kommt zu ihm und fragt, was ist mit dir? Und er erzählt ihr, was ihm passiert ist. Und sie nimmt die Dinge in ihre Hand. Sie sagt, kümmere dich nicht darum, sei frohen Mutes. Geh wieder deiner Dinge nach und mach, was dein Herz begehrt. Ich kümmere mich darum, du bekommst diesen Weinberg. Sie macht das ganz einfach. Sie schreibt einen Brief, sie nimmt das Siegel des Königs und lässt in der Stadt, in der Naboth wohnt, den Obersten ausrichten. Sie sollen 2 ruchlose Männer anheuern, die gegen Naboth bezeugen, dass er Gott und den König gelästert hat. 2 Zeugen. Dieses hebräische Denken, man braucht immer 2 Leute, die das sagen, mindestens. Und dann passiert genau das, Naboth wird angeklagt, das Volk spricht ihn schuldig, er wird gesteinigt Und Ahab, Isabel wird das ausgerichtet und sagt zu ihrem Mann, geh in den Garten und nimm ihn in deinen Besitz. Naboth lebt nicht mehr. Und an dieser Stelle geht Ahab runter aus seinem Schloss und schaut sich diesen wunderschönen Weinberg an und ist wahrscheinlich schon bei der Überlegung, mache ich da jetzt Kohl hin oder Brokkoli? Ist auch ein Kohl. Kohlrabi, mir fallen gerade nur Kohlsorten ein. Vielleicht auch noch Sellerie. Und in dem Moment spätestens kommt doch unsere Frage, Moment mal, was ist denn hier los? Wo ist denn Gott in dem Ganzen? Naboth war doch ein rechtschaffener Mann. Wieso erwischt es den denn? Ist der vielleicht doch nicht so rechtschaffen? Hat er ein paar Leichen im Keller? Denken wir manchmal so? Wenn es Leute erwischt, dass wir so sagen, naja, wer weiß schon. Zum Glück lässt Gott diese Ungerechtigkeit nicht unkommentiert. Er offenbart sich Elia und Elia trifft Ahab direkt dort am Weinberg. Und bevor Elia noch irgendetwas sagen kann, sagt Ahab schon, hast du mich gefunden, mein Feind? Wie ist das bei uns? Kennen wir das auch, dass wir etwas sehen und es direkt begehren? Dass wir etwas sehen und sofort auch haben wollen? Und wenn ja, was ist das in unserem Leben? Vielleicht hat euer Arbeitskollege ein neues Auto. Das kann manchmal wehtun. Vielleicht ist auch des Nachbarsgarten die Kirschen immer besser als im eigenen. Da gibt es sogar ein Sprichwort dazu. Vielleicht ist auch immer das, was man nicht hat, attraktiver als das, was man hat, weil man sich schon so sehr dran gewöhnt hat, dass man gar nicht mehr wertschätzt, was man eigentlich besitzt. Und wenn ihr etwas nicht bekommt, wie reagiert ihr darauf? Kennt ihr das noch früher? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mich beleidigt zurückgezogen habe. Ich glaube, das habe ich nicht gelernt, das war schon Intus. Das musste ich gar nicht lernen. Das ist so ein kindliches Verhalten, das steckt irgendwo in uns drin. Wenn wir etwas nicht haben können, zurückziehen, niemand mehr sehen wollen. Ich will nichts essen. Nö. Liebesentzug. Auch so eine Möglichkeit, auf etwas zu reagieren, was man nicht bekommt. Ich glaube, als Ahab Elia den Propheten Gottes sieht und direkt sagt, hast du mich gefunden, mein Feind? Da ist ihm noch nicht bewusst, dass Elia an dieser Stelle Gottes Bote ist und Gottes Botschaft immer auf Erlösung zielt. Er erfährt, diese Person, die zu ihm spricht und auch mal klar redet, hier ist eine rote Linie überschritten, so geht's nicht. Er erfährt diese Zurechtweisung als feindlich. Wie ist das bei uns, wenn in unserem Leben Dinge aus dem Ruder laufen? Wenn unser Leben nicht mehr geordnet ist? Wenn wir genau wissen, ich lebe nicht so, wie ich leben sollte? Ich bin nicht so, wie ich sein sollte? Und es bekommt dann jemand mit? Fühlen wir uns dann peinlich berührt und sagen, ja, du hast recht. Da habe ich Mist gebaut. Oder empfinden wir das als eine feindliche Aktion, die bekämpft werden muss? Im Bild gesprochen, ist der Weingarten das Volk Gottes. Und um diesen Weingarten wird gestritten. Und das ist total biblisch. Um die Menschen wird gestritten. Hier gibt es verschiedene Mächte, die sich diesen Weinberg aneignen wollen. Obwohl dieser Weinberg unveräußerbar ist. Der Mensch ist Kind Gottes. Niemand sollte dieses Kind Gottes aus den Händen Gottes tatsächlich reißen. Aber ja, es findet ein Kampf statt. Um diesen Weinberg. Und wenn wir im Bild bleiben, wer ist denn dann Naboth? Derjenige, dem der Weinberg gehört. Derjenige, der für den falsche Zeugen gekauft werden, ihn anklagen und den letzten Endes das Volk zum Tode verurteilt. Ist doch ganz klar. Hier bleibt letzten Endes nur noch Jesus übrig. Als derjenige, der rechtmäßig in sein Eigentum kam. Aber die Seinen nahmen ihn nicht an, sondern sie haben den Eckstein verworfen und letzten Endes zum Tode verurteilt. Gut, wer bleibt noch? Haben wir Ahab und Isebel. Menschen, die sich über das Gesetz hinwegsetzen. Menschen, die sich anmaßen, einfach alles zu dürfen. Menschen, die sich diesen Weinberg unter den Nagel reißen wollen. Meiner Meinung nach stehen die beiden an dieser Stelle ganz klar für das Böse. Für denjenigen, der anklagt, für denjenigen, der sagt, du hast doch auch was in deinem Leben und deswegen gehörst du mir. Der Weinberg, der steht nicht nur für das Volk Gottes. Der Weinberg ist auch ein Zeichen des Paradieses im Alten Testament, wo jeder einen Weinstock hat und einen Feigenbaum sitzt. Der Weinberg steht auch an dieser Stelle ein Stück weit für das ewige Leben. Und das macht uns vielleicht bewusst, was hier wirklich auf dem Spiel steht. In Micha 4, Vers 4 heißt es, ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie erschrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Jeder soll dort sitzen. Jeder soll diesen Platz einnehmen. Das ist etwas, was unveräußerbar ist. Ganz wie die alten Gesetze es damals gesagt haben. Dieses Anrecht des Menschen oder diese Schaffung des Menschen zu diesem Ziel hin, nicht nur für ein paar Jahre hier auf Erden und irgendwann sehen wir den Radieschen von unten beim Wachsen zu. Nein, der Mensch ist nicht für den Friedhof geschaffen. Der Mensch ist dafür geschaffen, innerhalb dieser Lebenszeit Entscheidungen zu treffen. Und von da an immer wieder aufzustehen, solange wir hinfallen. Nicht vorzugeben, alles schon zu wissen. Nicht vorzugeben, schon perfekt zu sein. Nicht vorzugeben, besser zu sein als jemand anderes. Sondern sich um sich zu kümmern, an dieser Stelle zu kultivieren. Immer wieder mit Gott ins Zwiegespräch zu gehen. Ihn diese Steine aus diesem Weinberg rausgraben lassen. Er will sich um uns kümmern. Er ist der Besitzer des Weinbergs, unser Erschaffer. Zuletzt ist Jesus derjenige, der sich als Weinstock bezeichnet und uns als die Reben. Wir sind eingepfropft. Wir sind mit ihm verbunden. Und wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, können wir nichts tun. Wenn ihr euch manchmal dabei erwischt, dass ihr sagt, Mensch, wieso kommt denn alles auf einen Schlag? Wieso reicht es denn nicht schon? Es sind so viele Dinge im Umbruch. Das muss doch jetzt nicht auch noch sein. Wenn ihr denkt manchmal, boah, das ist ungerecht. Manche Menschen erleben so viel Leid, so gehäuft, so einen Schlag auf den nächsten und es wird und wird nicht besser. Dann dürft ihr darauf vertrauen, dass das Gott nicht verborgen bleibt. Genauso wenig wie hier. Er sieht, er kennt, er hilft, er will tragen. Bei Naboth in dieser Geschichte werden nur die Hinterbliebenen die Folgen tragen. Er stirbt. Jesus ist gestorben. Aber wenn ich Ahab an dieser Stelle, und damit will ich schließen, diese Geschichte bis zum Schluss durchlese, dann ist er derjenige, der zwar erstmal auf Elia so reagiert, hast du mich gefunden, mein Feind. Aber nach der Offenbarung Gottes Buße tut. Er zerreißt sein Gewand, legt Sacktuch an, Asche über den Kopf und er tut Buße. Und wisst ihr, was das Allerschönste daran ist? Gott bleibt auch das nicht verborgen. Er sieht es. Und er verschont ihn. Ahab darf leben. Ist das nicht eine unglaublich bewegende Geschichte? Isebel folgt nicht seinem Beispiel. Sie ist die Fremde in dieser Geschichte. Und sie, bei ihr, erfüllt sich genau das Schicksal, wie vorhergesagt. Was ich hiervon mitnehme, ist, Gott sieht alles. Aber das ist nicht eine bedrohliche Botschaft, sondern eine unglaublich gute. Und wenn wir uns ertappt fühlen, dann dürfen wir Buße tun. Dann können wir zu ihm gehen. Dann dürfen wir ablegen bei ihm alles, was uns von ihm trennt. Und dann ist Gott gnädig. Wenn wir es nicht tun, sagt Gott von vornherein, was das Ende ist. Und er muss an dieser Stelle gar nichts dazu tun. Letzten Endes wird Isabel ihr eigenes Verhalten zum Schicksal und ihre eigenen Leute bringen sie um. Auf uns übertragen, wenn wir nicht Ja sagen zum Angebot Gottes, das heißt, das Neue Testament, sind wir schon verurteilt. Wir sind schon gerichtet. Unsere eigenen Taten klagen uns an. So wunderbar ist Altes und Neues Testament miteinander verwoben und ergibt ein großes, ganzes Wunderbares. Ich wünsche euch, dass ihr euch angesprochen fühlt, dass ihr euch in dieser Geschichte findet, dass ihr dieselbe Entscheidung trefft wie Naboth, wenn ihr euch ertappt fühlt, dass wir zu Gott kommen, um Verzeihung bitten und in ihm geborgen sind, denn er ist gütig und voller Barmherzigkeit. Amen.
Für deine Predigt. Und ich denke, es ist zum Nachdenken über uns, wie wir manchmal handeln, dass wir nicht in Sünde fallen, weil wir vielleicht etwas sehen, was uns begehrt wäre. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen, beziehungsweise aufstehen, wenn das Lied uns vorgetragen wird.
Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinein.
Du
bleiben. Herr, du bist König. Du liebst es, gnädig zu sein. Du bist Gott. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass wir dich in unserem Leben erleben durften, dass wir dich kennengelernt haben, dass wir deine Worte gehört haben, dass wir erfahren haben, dass du uns siehst. Herr, dort in unserem Leben, wo wir uns ertappt fühlen, wo wir merken, wir sind bei weitem nicht das, was wir sein sollten. Da bitte ich dich, dass wir an dieser Stelle klein werden, still werden, nicht stolz, dass wir an dieser Stelle Demut erfahren, dass wir uns erniedrigen, dass wir uns verbeugen, dass wir Reue empfinden und dass wir mit diesen Dingen einfach vor dich kommen. Denn du liebst es, gnädig zu sein. Herr, dort, wo in unserem Leben Dinge drunter und drüber gehen und manchmal zu allem Überfluss noch das Nächste dazukommt, ja, da bitte ich dich, dass du zeigst, dass du da bist, dass du mittendrin bist, dass du alles siehst und dass du hilfst, dass du Wege kennst, die uns vielleicht noch verborgen sind, aber dass wir diese Wege finden, wenn wir mit dir gehen und dich bei deiner Hand ergreifen. Sei mit allen kranken Geschwistern. Sei mit allen Geschwistern, die einsam sind. Sei mit dem Teil unserer Gemeinde, die momentan zu Hause sind, vielleicht diesen Gottesdienst am Nachmittag sich anschauen. Segne uns. Lass uns deine Boten sein. Lass uns, wenn wir die Bibel lesen, entdecken, dass wir darin stecken und dass sie voller froher Botschaft für uns ist. Lass uns Kraft finden in dir, dem Wort. Und lass uns immer wieder aufstehen, wenn wir am Boden sind. Lass uns Kraft von dir bekommen, dass wir auffahren wie Adler und dass wir einmal bei dir sind. Jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen darf, wenn du kommst in Herrlichkeit, denn wir sind nicht für den Friedhof geschaffen. So danken wir dir dafür, dass du um uns, um den Weinberg kämpfst und dass wir uns an dieser Stelle sicher wissen dürfen, in deinen wunderbaren Händen. Im Namen Jesu. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Ich darf euch für 14.30 Uhr einladen zum Nachmittaggottesdienst und ich kann euch sagen, es sind noch genügend Plätze frei, auch mit den Corona-Abständen sind die immer noch gewahrt. Wer also kommen möchte, ist gern eingeladen.